Und eine letzte Ausgabe, ein letztes pinkes Einhorn müssen wir in diesem Jahr noch vergeben. Es geht um das pinke Einhorn 2025 für die größte Realitätsaversion. Drei haben wir bereits vergeben und eine Kategorie, die fehlt uns noch, nämlich die Kategorie Gesellschaft. Die Gesellschaft wird ja von sehr vielen Seiten gerade sehr stark unter Druck gesetzt. Und das Ganze hat mit vielen verschiedenen Facetten zu tun, unter anderem auch mit Desinformation, rechter, gerade auch rechtsextremer Hetze oder eben auch einfach Feindbildern, die jetzt nicht aus dem Rechtsextremismus kommen. Der Rechtsextremismus, der kann ja überhaupt nur über Feindbilder existieren. Aber auch Leute im demokratischen Spektrum, die kultivieren ebenfalls Feindbilder. Und das ist ein Grundproblem, was es natürlich schon immer gab. Aber durch die sogenannten sozialen Medien und die schnelle Möglichkeit, jede Menge Schwachsinn zu verbreiten, ist das Problem in den letzten Jahren sogar noch eher noch toxischer geworden. Und wie wir in der letzten Folge bereits erläutert haben, kann man Wirtschaft und Gesellschaft eigentlich nicht trennen. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Wirtschaft braucht die Gesellschaft und die Gesellschaft braucht wiederum die Wirtschaft. Auch gerade, wenn man immer wieder feststellt, dass gewisse Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft, gerade aus dem neoliberalen Lager, diese Notwendigkeit einer intakten Gesellschaft bisher noch immer nicht kapiert haben. Und wir haben auch mal schon vor längerer Zeit mal eine Folge gemacht, wie Neoliberalismus und Rechtsextremismus zusammenhängen. Da gibt es sehr viele Schnittmengen. Auch hier muss man sagen, die sind nicht exakt deckungsgleich, aber neoliberale Strukturen und rechtsextreme Strukturen haben viele Schnittmengen und eine sehr gute Symbiose dieser beiden Strömungen kann man zum Beispiel in den USA gerade sehen, wo die Heritage Foundation mit dem Project 2025 mit ihrem Oberpüppchen Donald Trump ja genau das gerade umsetzen. Dahinter steckt ein Masterplan eines neoliberalen sogenannten Thinktanks, der gerade die USA in einen christlich-fundamentalistischen Petrostaat verwandelt und damit endgültig zum Absturz bringt. Das für gewisse Leute Gute ist, dass ein paar Leute in relativ kurzer Zeit nochmal einen dicken Reibach machen. Natürlich mittel- bis langfristig alles zerstören, aber solche Leute haben es ja nicht so mit irgendwie von der Weiterdenken als von der Wand zur Tapete und deswegen tun sie das. Und die Gesellschaft, die wird damit natürlich auch unter die Räder kommen. Und wir haben natürlich eben bei uns in Österreich und auch in Deutschland noch lange nicht das Phänomen, was wir in den USA sehen. Aber wir sind auf dem besten Weg, dorthin zu kommen. Denn man muss ganz klar sagen, dass hier einerseits dass die Gefahr des Rechtsextremismus extrem hoch ist. Gerade in diesen Tagen hat der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident Voskuhle völlig zu Recht ganz massiv vor einem wirklichen Scheitern und Zerstören der deutschen Demokratie gewarnt. Und das Problem ist riesig. Und es ist noch nie so gefährlich gewesen, wie eben seit Ende des Zweiten Weltkriegs, wo ja bis 45 eine rechtsextreme Diktatur gewütet hat. Und es ist leider momentan auf dem besten Weg, dass eine neue rechtsextreme Diktatur auch in Deutschland entsteht. Und sollte das passieren, dann hat eine gewisse Gruppe eine ganz, ganz wesentliche Mitschuld, nämlich Konservative und Neoliberale. Man muss sich immer wieder im Klaren sein, dass so eine rechtsextreme, blaubraune Deutschland-Hasserpartei wie die AfD niemals alleine eine Mehrheit schafft. Sie brauchen dafür Handlanger, irgendwelche Steigbügelhalter und das können nur die Konservativen sein. Und einige möchten ihnen diesen Gefallen anscheinend gerne tun und kuscheln ganz gerne mit diesen Rechtsextremen, was ein extrem giftiger Cocktail ist. Und dass das schief geht, dazu braucht man nur mal nach Österreich zu gucken. Die konservative ÖVP ist längst pulverisiert. Sie ist im Bundesland Steiermark sogar mittlerweile Juniorpartner. Und das, was dort passiert, ist eine Katastrophe. Also dort wird systematisch das Bundesland zunichte gemacht. Und es trifft insbesondere auch da wieder die armen Menschen. Und klar, sie wollen immer nur die Ausländer treffen, die sie am meisten hassen. Aber es trifft auch autochtone Bevölkerungsgruppen und da eben natürlich ganz besonders die Armen. Und das muss uns auch für Deutschland eine Warnung sein, denn auch rechtsextreme Parteien wie die Österreich-Hasser FPÖ oder auch die Deutschland-Hasser AfD sind nicht nur demokratie- und menschenfeindlich, sie sind zutiefst neoliberal und haben eine ganz klare Agenda für die Vermögenden der Gesellschaft und keineswegs für die normale arbeitende Bevölkerung oder für die armen Menschen. Und das muss man immer noch mal sagen, weil paradoxerweise glauben immer noch einige, sie würden sich für die Belange der echten arbeitenden Bevölkerung einsetzen. Ein paar von diesen Lügnern und Hetzern erzählen das natürlich, aber man darf sich halt auch nicht auf jede Scheiße einlassen, die irgendwelche Lügner und Hetzer von sich geben. Genau genommen auf gar keine. Denn Rechtsextreme lügen in dem Moment, wenn sie den Mund aufmachen, es sei denn, sie sagen ihren eigenen Namen. Aber ansonsten lügen sie. Und diese Lügen sind meistens nochmal unterfüttert mit Hass, Hetze und anderen möglichen giftigen Dingen, die uns unseren demokratischen Diskurs am Ende zunichte machen. Und deswegen habe ich auch hier ganz klar auch nochmal diese Grundagenda drin. Rechtsextreme kommen bei diesen Nominierungen fürs Pinke Einhorn nicht vor, weil sie würden es sowieso immer gewinnen, weil sie sind einfach Kacke. Ja, Rechtsextreme sind immer zu nichts zu gebrauchen. Das sind immer Versager und das sind immer richtige Heulsusen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber Rechtsextreme sind immer Jammerlappen. Ein Donald Trump oder ein Bernd Höcke oder hier der Kickel in Österreich, die sind immer am Heulen. Die fühlen sich immer benachteiligt und das völlig ohne Grund. Gleichzeitig aber benachteiligen sie sehr gerne andere Leute. Und zwar diejenigen, die sie zum Feindbild erklärt haben und halten sich nicht an unsere Regeln, an unsere Verfassung, an unsere Gesetze. Und wenn sie dann die Konsequenzen spüren, dann jammern sie rum. Also vielleicht muss man sich auch immer wieder im Klaren sein, Rechtsextreme sind keine starken Leute, das sind einfach jämmerliche Jammerlappen, die zur Kompensation ihrer eigenen Armseligkeit Feindbilder und Hass benötigen. Aber die kommen eben hier nicht vor und ich möchte auch grundsätzlich immer nochmal erläutern und nochmal nachformulieren, dass ich mit diesen Leuten auch keine Diskussion führe und auch bei uns in den Kommentarspalten fliegen Rechtsextreme grundsätzlich raus. Es macht keinen Sinn, mit kompletten Fanatikern und Leuten, die in einer komplett von Paranoia und Hass durchsetzten Parallelwelt leben, irgendwelche Diskussionen zu führen. Da kann man einen Parkscheinautomaten vollquatschen, das bringt definitiv mehr, der versteht einiges mehr als diese Fanatiker. Die Gesellschaft hat außerdem noch ein paar andere Probleme, die sie gerade zu kämpfen hat, nämlich Vorurteile über die Menschen, die arm sind. Arme Menschen werden massiv unter Druck gesetzt, während diejenigen, die die Probleme hauptsächlich anrichten, und das sind eher die Vermögenden, und das wird uns auch in dieser Folge begleiten, die werden massiv geschont, obwohl sie die Probleme wesentlich anrichten. Und ich weiß, was dann immer kommt. Die böse, böse Neiddebatte hat aber nichts mit Neid zu tun. Wenn man einen großen Stück Kuchen hat, ein großes Stück Kuchen und von diesem großen Stück Kuchen nimmt man 3 Viertel für sich und das letzte Viertel sollen sich dann 10 andere aufteilen. Und wenn man dann bemerkt, dass eine Person 3 Viertel für sich nimmt und 10 andere müssen sich 1 Viertel aufteilen, dann ist das keine Neiddebatte. Das ist einfach das offensichtliche Darstellen eines massiven Ungleichgewichts, einer Ungerechtigkeit. Und wenn wir eine Gerechtigkeitsdebatte führen, dann führen wir keine Neiddebatte. Also man muss immer aufpassen, wenn wir solche Gerechtigkeitsthemen haben und Leute mit einem Vorwurf einer Neiddebatte um die Ecke kommen, dann geht es nicht um eine Neiddebatte, sondern sie möchten einfach mit diesem Vorwurf das Grundproblem, was da ist, einfach vom Tisch wischen, weil sie Profiteure dieses ungerechten Systems sind. Und da schlägt dann wieder Gier frisst Hirn zu, weil die meisten Leute, die dann eine Neiddebatte dort konstruieren, wo gar keine ist, wo eine Gerechtigkeitsdebatte stattfindet, die kriegen den Hals einfach nicht voll genug. Also wir werden hier einige dieser Beispiele hier in diesen bei den Nominierungen sehen. Und diese Nominierungen, die wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Und die erste Nominierung in diesem Feld, die geht an Carsten Linnemann, der kleine Friedrich Merz und der Generalsekretär der CDU. Und der ist auch ein typischer neoliberaler Bullshitter, so muss man es ganz klar sagen. Der kommt ja aus dieser sogenannten Mittelstands- und Wirtschaftsunion, auch ein sehr neoliberaler Verein, der sich um die Belange von Vermögenden kümmert und nicht um das, was der Name suggeriert. Und der ist auch immer sehr laut dabei, die gegen die BürgergeldempfängerInnen, also den ärmsten Menschen der Gesellschaft, zu unterstellen, dass sie in den meisten Fällen faule Säcke sein und dass sie dem Staat auf der Tasche liegen. Aber tatsächlich liegt das Problem woanders. In einem Gespräch mit einer Journalistin hat er diesen Quatsch behauptet.
Es sind sehr viele Milliarden, da bin ich mir ganz sicher.
Einstellig, zweistellig, Herr Linnemann, das ist ein Unterschied.
Herr Frau Maurer, die Debatte gefällt mir nicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wenn 35 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland das Gefühl haben, es geht wieder gerecht zu, dass nicht Menschen das Bürgergeld einheimsen, die das ausnutzen, dann werden wir Milliarden Euro einsparen. Und dann haben wir wieder ein gerechtes Sozialsystem. Und das wollen die Menschen, dass das eben nicht missbraucht wird. Und es wird missbraucht. Das sieht auch die SPD so, das sieht die Union so. Und wir werden es in wenigen Tagen, in 1-2 Wochen, werden sie es sehen. Und dann wird es eine Stimmung im Land geben, dass die Menschen sagen, dieser erste Aufschlag geht genau in die richtige Richtung.
Und dass Carsten Linnemann diese Diskussion nicht gefällt, wie er ganz am Anfang sagte in diesem Ausschnitt, das wundert mich gar nicht. Denn dann müsste man ja ganz konkret mal Butter bei die Fische setzen und mal sagen, was es denn wirklich für Einsparungen sein sollen. Und er müsste außerdem mal raus aus seiner Realitätsaversion und rein in den Faktenraum. Aber der passt nicht zu seinen Vorurteilen. Was passiert hier? Er suggeriert, dass es eine große Ungerechtigkeit gäbe, weil ja eben lauter Menschen in der Gesellschaft das Gefühl hätten, es ginge nicht gerecht zu und man müsse es wieder gerecht machen. Und dabei denkt er natürlich an die armen Leute, die eben aus seiner Sicht zu Unrecht zu Hause hocken und Sozialleistungen beziehen, obwohl sie eigentlich arbeiten könnten. Das ist auch das typische Bild. Das haben auch sehr viele Leute, auch eben Nichtvermögende, die das Bild von Sozialschmarotzer haben in der Richtung, das sind Leute, die könnten eigentlich arbeiten gehen, stehen morgens nicht auf, schlafen bis in die Puppen, machen ihr erstes Bier auf, rauchen eine Fluppe, sitzen vor der Glotze, während andere schön arbeiten gehen. Also der Begriff von Sozialschmarotzer ist eher der arme Mensch. Aber die wirklichen Sozialschmarotzer, und das sagt Herr Linnemann nicht, die sitzen auf der anderen Seite der Einkommensebene. Das ist genau das eigentliche Problem. Und das gibt eine ganz massive Gerechtigkeitslücke auf der Seite. Und dort kann man wirklich Milliarden einsparen. Denn die Einsparungen, die er dort suggeriert, von wegen viele Milliarden, da waren ja verschiedene Zahlen im Umlauf aus Unionskreisen, 30 Milliarden, 10 Milliarden, 6 Milliarden, die gibt es gar nicht. Wir wissen seit ein paar Tagen von der Bundesagentur für Arbeit, bestenfalls 86 Millionen pro Jahr könnten da zusammenkommen und auch die nicht mal sicher. Denn wirklich die Leute, die im Verdacht stehen, Bürgergeldmissbrauch zu begehen, das sind ganz, ganz wenige, 0,4% oder sowas in dem Bereich. Es ist wirklich marginal und die meisten genauen, konkreten Zahlen, die kennen wir nicht mal. Aber schauen wir uns die andere Seite an, denn die Leute, die wirklich vermögend sind, die sind eher das Problem. In Deutschland gibt es so Pi mal Daumen gut 100.000, 102.000 irgendwas Menschen, die steuerpflichtig sind mit einem Einkommen über 500.000 Euro im Jahr. Also wirklich dicke Einkommen. Und davon gut 35.000 sowas sind Leute, die im Bereich von Millionärseinkommen sind. Einstellige oder zweistellige Millionsgehälter. Und da sind jetzt die Erben von großen Vermögen nicht mitgerechnet. Das sind nur die Einkommen. Und diese Leute wurden in den letzten Jahren so Pi mal Daumen schwankend mal 600, 700, 800 Mal im Jahr geprüft oder mal 1000 Steuerprüfungen im Jahr. Also die Leute wurden sehr, sehr wenig geprüft. Also von über 100.000 Steuerpflichtigen sind bestenfalls so um die 1000 pro Jahr geprüft worden. Und von diesen Prüfungen gab es dann in 75% der Fälle Beanstandungen. Und dieses sind genau die Potenziale, die man holen kann. Dort reden wir dann wirklich Einnahmen für den Staat, die dem Staat entgehen, also der Gesellschaft von im Milliardenbereich. Und dazu gibt es noch Steuerhinterziehungen von Vermögenden, die stehen so im Bereich von 125 Milliarden. Also das sind wirklich große Mengen. Dort liegen wirklich die großen Milliarden und nicht bei den Armen, wo man bestenfalls zweistellige Millionenbeträge einsparen kann und auch die auch nur mit Aufwand und noch mehr Unmenschlichkeit und noch mehr Schikane. Aber die Leute, die vermögend sind, das sind die eigentlichen Sozialschmarotzer. Und das wird immer sehr, sehr deutlich, weil man eben diese Vorstellung von Sozialschmarotzer hat und dabei eben eher so den armen Menschen sieht, aber tatsächlich die Sozialschmarotzer eher Anzugträger sind, fette Sportwagen fahren und Luxusjachten besitzen. Das sind eher die Sozialschmarotzer und das ist das Problem, dass viele Menschen deren Sozialschmarotzertum nicht so gut verstehen können. Man kann sich leichter vorstellen, den Sozialhilfeempfänger, der irgendwie auf dem Sofa sitzt, als denjenigen, der durch irgendwelche Steuertricks sich seine Privatjet und seine Yacht und seine Luxusvilla von dem deutschen Steuerzahler bezahlen lässt, indem er Steueroptimierungsmodelle macht, zum Teil auch illegal, die dann am Ende die Gesellschaft richtig viel Geld kosten. Und es gibt da ein sehr schönes Zitat von einem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der SPD aus dem Zollernalbkreis von Robin Meserosch. Der hat das mal sehr schön gesagt. Im Laufe dieses Jahres ist er zitiert worden. Das Problem ist nicht das Kind in Rumänien, das sich von deutschem Kindergeld eine Winterjacke kauft. Das Problem ist der Briefkastenfirmenchef auf den Caymans, der sich von deutschem Steuergeld den 6. Sportwagen kauft. Und besonders deutlich wurde diese Problematik bei den Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften, die den deutschen Fiskus um die 60 Milliarden gekostet haben. Und das sind die wirklich richtigen Gauner. Und diese Gauner haben auch noch versucht, vor Gericht irgendwie sich auf Steuerlücken rauszureden. Dabei waren das keine Steuerlücken und das haben Juristinnen und Juristen ja richtig ausjudiziert. Und das ist einfach nur der Tatsache zu verdanken, dass eine Finanzbeamte und eine Staatsanwältin, namentlich Anne Brohilker, die heute bei Finanzwende aktiv ist, sich von den Drohkulissen dieser Gauner und ihren schlüpfrigen Anwälten nicht hat ins Boxhorn jagen lassen. Die sind standhaft geblieben und es sind ja auch Leute dafür rechtskräftig verurteilt worden und das ist ein richtig guter Schritt. Aber das Problem ist ja immer noch da. Und gerade vor kurzem, und das ist ein kleiner Erfolg, wurden Aufbewahrungsfristen nicht verkürzt, denn das war das Anliegen dieser amtierenden Regierung mit dem Denkmäntelchen des Bürokratieabbaus. Die die Aufbewahrungsfristen zu verkürzen und dann wären einige Cum-Ex- und Cum-Cum-Gaunereien am Ende verschwunden und verjährt und man hätte sie nie nachweisen können. Also dort sitzen die eigentlichen Sozialschmarotzer. Was Herr Lindemann hier macht, ist, er versucht abzulenken von den eigentlichen Problemfällen, nämlich den Vermögenden. Und ganz klar, nicht alle Vermögenden sind Sozialschmarotzer, aber dort befinden sich weit mehr von denen als bei den armen Menschen. Und versucht dabei, auf den Ärmsten der Armen reinzudreschen. Und das ist ein typisch neoliberales Narrativ, was die Gesellschaft massiv spaltet, weil die Ungerechtigkeit immer größer wird. Und wenn die Ungerechtigkeit steigt, da profitieren im Endeffekt auch immer rechtsextreme Vollidioten. Und vielleicht nochmal eine letzte Zahl, die auch immer wieder gerne genannt wird, weil das Sozialbudget im deutschen Haushalt ist ja sehr groß, 1.345,4 Milliarden, ist also wirklich ein ganz großer Posten, aber das Bürgergeld davon sind gerade mal 4,1%. Der größte Teil sind eben Sozialversicherungen und Renten und Pensionen und das ist das, was am Ende wirklich viel Geld kostet und auch da könnte man übrigens mal ran, wenn man endlich anfängt, dieses Zwei-Klassen-System bei der Sozialversicherung abzuschaffen und sowas wie eine Bürgerversicherung einführt, wie zum Beispiel Österreich schon sehr viel länger hat. Generell werden also zum Thema Bürgergeld und diese ganze Sozialversicherungs- und Sozialunterstützungsthemen werden so viele Lügen gestreut. Die Redaktion von Taz hat das mal in einem Faktencheck schön aufbereitet. Das kommt natürlich auch ins Quellenverzeichnis. Und man muss generell auch nochmal sagen, wir haben hier noch nicht das Thema mangelnde Erbschaftsbesteuerung und die fehlende Vermögensteuer besprochen. Denn auch dort lungern die ganz großen Potenziale, denn wirklich große Vermögen werden in Deutschland de facto nicht bei der Erbschaft besteuert. Und wir reden hier nicht von Omas Häuschen. Das muss man immer wieder nochmal sagen. Und wir können hier ganz klar sagen, es gibt keinen einzigen Nachweis, dass es Unternehmensinsolvenzen wegen irgendeiner Erbschaftssteuer gegeben hätte. Und Vereine wie MIT oder die sogenannten Familienunternehmer, zu dem kommen wir auch gleich nochmal in einem anderen Kontext, und einige andere neoliberale Lobbygruppen lobbyieren ja massiv gegen die gerechte Besteuerung von Vermögenden. Und dazu gehört auch eine Vermögensteuer und eine Erbschaftssteuer. Und übrigens wird auch dabei gerne das Deckmäntelchen Bürokratie vorgeschoben. Aber wie man gerade bei dieser vermeintlichen Reform des Bürgergelds sieht, wenn es um die Schikane von armen Menschen geht, dann ist jede Bürokratie recht. Also das Ganze ist eine ziemlich scheinheilige Nummer. Also weil Herr Lindemann hier auf Kosten der Ärmsten der Armen die eigentlichen Sozialschmarotzer schützt und damit die Gesellschaft zerstört, ist er nominiert für das Pinke Einhorn 2025 in der Kategorie Gesellschaft. Die nächste Nominierung geht an eine bereits bekannte Protagonistin, nämlich an eine Vorsitzende eines neoliberalen Lobbyvereins, die Familienunternehmer, also das, was draufsteht, ist nicht unbedingt drin. Und die möchte ganz gerne mit Rechtsextremen kuscheln. Und das geht um Frau Ostermann, denn die hat gerade aktuell vor ein paar Wochen diesen Blödsinn von sich gegeben.
Marie-Christine Ostermann hat es geschafft. Sie hat ihren Unternehmerverband in die Schlagzeilen gehievt. Mit markigen Worten zum richtigen Umgang mit der AfD. Im Kern sagt sie, weg mit der Brandmauer.
Empörung allein hat sich als politische Strategie erschöpft. Das Überbieten mit immer heftigeren Antifa-Parolen hat nichts gebracht. Jedenfalls wächst die AfD trotz Brandmauer kräftig.
Und abgesehen davon, wenn man so sieht, dass sie ohne Sicherheitsschuhe in einen Logistikbereich läuft, das ist anscheinend das Unternehmen, was sie von ihren Eltern vererbt bekommen hat, denn Frau Ostermann ist primär Erbin. Das, was sie führt und was sie hat sie sich ja nie erarbeiten müssen, was okay ist. Ja, muss man ganz klar sagen, wir haben in einem Beitrag das mal konkret auch eingeordnet. Sie ist auch eine von den Protagonistinnen, die sehr gerne gegen arme Menschen austeilt, obwohl sie für ihren Wohlstand nie hat arbeiten müssen. Sie ist einfach nur geboren worden, was jetzt nicht gerade eine Leistung ist. Aber wenn man dann als Chefin eines Unternehmens ohne Sicherheitsschuhe in einen Logistikbereich geht, wo ganz sicher Sicherheitsschuhpflicht besteht, ganz, ganz blöde Vorbildwirkung. Also das muss ich vielen Führungskräften auch bei unseren Projekten immer wieder erklären, dass man vielleicht selber erstmal die wesentlichen, einfachsten Regeln der Arbeitssicherheit einhalten sollte, aber das soll jetzt nicht mal unser Thema sein. Was Frau Ostermann hier propagiert, ist natürlich extrem gefährlich. Also, was soll das bitte für immer heftigere Antifa-Parolen sein? Was Frau Ostermann für Antifa-Parolen hält, ist nichts anderes als wehrhafte Demokratie. Und das sollte ihr eigentlich ein Anliegen sein. Ich bin relativ sicher, und ich habe sie auch schon mal persönlich kennengelernt, dass das keine Rechtsextremistin ist. Das will ich hier keineswegs unterstellen. Das wäre absolut unsachlich und unfair bei all dem Blödsinn, den Frau Ostermann sonst so von sich lässt. Aber wenn sie mit Rechtsextremen kuscheln möchte, also mit ihnen, ihnen eine Plattform geben möchte und wehrhafte Demokratie und Leute, die sich gegen Rechtsextreme zur Wehr setzen, als einfache oder Antifa-Parolen abtut, dann hat sie das Problem wirklich nicht mal ansatzweise verstanden. Und diese Brandmauer, die gab es nie. Und das ist genau eins unserer wesentlichen Probleme, womit unsere Gesellschaft stark gefährdet wird. Denn natürlich kann eine Brandmauer nicht wirken, wenn es sie nie gab. Und jetzt gibt es einige, die meinen, und das ist ja auch nicht die einzige, die der Ansicht sind, man müsse mit den Rechtsextremen jetzt mal mehr in den Dialog gehen, weil das Ausgrenzen habe ja nichts gebracht. Aber man hat sie nicht ausgegrenzt. Und das muss man immer und immer wieder wiederholen. Liebe Leute, es gab nie eine Ausgrenzung dieses blau-braunen Deutschland-Hassersumpfs. Den gab es nie. Im Gegenteil, deren Vertreterinnen und Vertreter hocken in allen möglichen Talkshows und labern dort ihre rechtsextreme Hassgrütze. Und das sind nur die harmloseren Varianten. Untereinander sind sie natürlich noch viel heftiger. Und es gibt durchaus auch Leute in dieser Partei, die träumen wieder von Wiedereröffnung der Gaskammern. Also auch das geht zum Teil in diese Richtung. Es sind vielleicht nicht alle, aber das ist in ihren Kreisen durchaus etwas, was man absolut weglächelt. Das finden die teilweise okay. Oder auch bei der Gründung ihrer Jugendorganisation gab es irgendwie so einen Typen mit so einer Hitler-Parodie. Da wollen die jetzt so ein bisschen gegen den vorgehen, aber nicht wegen seiner Aussagen, sondern weil er ihnen zu peinlich ist und zu negativ in der Außenwirkung. Das ist eine stramm rechtsextreme Partei, die sich nicht im demokratischen Spektrum bewegt. Und wie schon gesagt, sie können sich bei uns nicht integrieren, die sind nicht integrationsfähig, sie können sich in Deutschland nicht an die Gesetze halten, gilt auch für die Österreich-Hasser-Partei FPÖ in Österreich, die können sich einfach nicht an unsere Regeln halten. Also was sie irgendwelchen Muslimen oft zu Unrecht vorwerfen, trifft auf sie hundertprozentig zu. Und mit denen möchte Frau Ostermann also in den Dialog treten. Und es gibt ein weiteres Problem. Teile ihrer Lügen werden und wurden ja auch vom demokratischen Spektrum übernommen. Also wenn man gegen Migranten hetzt und irgendeine Migrationsparanoia, zu der wir auch gleich noch kommen werden, bei einem anderen Protagonisten, wenn man das verbreitet, das hat nichts mit der Faktenlage zu tun und stützt am Ende nur das Erstarken des blau-braunen Deutschland-Hassersumpfs. Und das ist genau der fatale Fehler. Frau Ostermann kultiviert hier genau den Fehler, den so viele schon seit Jahren machen. Und das ist der Grund, warum diese Rechtsextremen immer stärker werden. Das ist nicht, dass man gegen sie vorgeht, sondern dass man mit ihnen arbeitet. Dass man sie normalisiert. Dass man so tut, als sei diese Partei eine von vielen Positionen im pluralistischen Parteienspektrum. Das sind sie aber nicht. Diese Partei gehört ausgegrenzt, sie gehört verboten, sie gehört definitiv weg vom Fenster. Denn diese Partei, und die gibt es ja leider in anderen europäischen Ländern auch, das ist der Sargnagel unserer Demokratie. Und am Ende sind diese Despoten auch diejenigen, die die nützlichen Idioten von den Extremisten um uns herum wie Putin oder Trump sind, die nichts anderes wollen, als Europa zu zerstören. Und diese Vollidioten helfen ihnen dabei. Und Leute wie Frau Ostermann machen sich damit am Ende zum Handlanger, weil sie genau diesen Blödsinn eine Bühne geben und sie damit normalisieren. Und das zerstört am Ende ganz massiv eine Gesellschaft. Es wird einfach mal Zeit, dass wir endlich anfangen, diese Rechtsextremen konsequent auszugrenzen. Und man muss hier immer noch mal erwähnen und daran erinnern, eine rechtsextreme AfD, und das habe ich bereits gesagt, kann nur eine Machtoption bekommen, wenn die Konservativen ihnen dabei helfen. Und Konservative sind am Ende der Sargnagel, wenn sie es zulassen. Das war auch schon 33 so. Das war auch in anderen europäischen Ländern oder weltweit, auch in den USA, sehen wir das auch in der Gegenwart so. Die Fehler wiederholen sich immer und immer wieder. Und die konservative Szene, die spielt hier diese tragische Rolle. Frau Ostermann ist zwar in der FDP, also eher so in der neoliberale Flügel, aber die machen die gleichen Fehler. Also man muss hier ganz klar sagen, ein absolut fatales, unaufgeklärtes Fehlverhalten, was am Ende der Gesellschaft zusetzt. Und deswegen haben wir sie auch für das pinke Einhorn in der Kategorie Gesellschaft nominiert. Und der nächste Nominierung für die Realitätsaversion im Kontext der Gesellschaft, die geht an einen Bayern, wieder mal, an Herrn Dobrindt. Und der ist ja Innenminister und der hält es nicht so wirklich mit Gesetzen und Rechtsprechung. Und das erwartet man eigentlich eher von Rechtsextremen als von einem Konservativen.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Ja, und wie man sich sicherlich denken kann, es geht hier um diese Zurückweisungen an den Grenzen, die erstens rechtswidrig sind, zweitens nichts bringen und drittens saumäßig viel kosten. Und ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht, wo ich das mal erläutert habe, gerade weil wir hier in einer Grenzregion leben, nur wenige Kilometer nördlich, also in diese Richtung fängt Bayern an und es gibt Seitenstraßen, da kontrolliert einen niemand und wenn man im Mittenwald aus dem Zug steigt, dann wird man auch nicht kontrolliert, man wird nur im Zug kontrolliert und die Kontrollen selber, dass die nichts bringen, auch das ist mittlerweile erwiesen. Die paar Zurückweisungen, es gibt ein paar hundert Zurückweisungen dieses Jahr, aber eine viel, viel größere Zahl an Asylanträgen, die im Inland gestellt wurden. Das heißt, die Leute sind irgendwie drüber gekommen. Also das ist einfach kompletter Blödsinn. Es bringt nichts, kostet extrem viel Zeit und Geld. Die Beamtinnen und Beamten im Einsatz, die müssen da sinnlose Zeit absitzen und das ist ja natürlich nicht für umme. Klar müssen diese Überstunden auch bezahlt werden und diese Leute fehlen dann wirklich in anderen Räumenbereichen, wo sie gebraucht werden, an Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und so weiter. Und das alles nur wegen der Migrationsparanoia. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Das Thema Migration wird in der Union genauso paranoid behandelt wie bei den Rechtsextremen. Da werden Ängste geschürt, die es nicht gibt. Es wird wieder so getan, als sei Migration ein eklatanter Sicherheitsfaktor und genau genommen ein Sicherheitsmangel. Und das ist er nicht. Es ist nicht erwiesen, eher das Gegenteil, dass durch Migration irgendwas unsicherer wird. Aber trotzdem wird so getan, als sei das ein Sicherheitsrisiko und man würde jetzt mal so richtig durchgreifen. Aber am Ende, auch hier, es nützt am Ende nur dem rechtsextremen blau-braunen Sumpf, die diese Lügen ja maßgeblich verbreiten, weil bei denen sind ja Migrantinnen und Migranten grundsätzlich an allem schuld, auch wenn ihnen selber ein Furz quer sitzt. Und das wird von Leuten wie Herrn Dobrindt kopiert. Und damit wird er zum Helfer der Rechtsextremen. Und das Ganze geht noch einen Schritt weiter, weil er auch noch hier gerichtliche Entscheidungen, und das sind keine Einzelfallentscheidungen, wie er da behauptet hat, sondern das ist einfach eine Grundsatzentscheidung eines Gerichts gewesen, die gesagt haben, diese Zurückweisungen sind nicht zulässig. Man bräuchte dafür eine Notlage. Im Rahmen der Notlage dürften Länder innerhalb der EU im Schengen-Raum temporär Grenzkontrollen zuweisen. Aber es gibt keine Notlage. Durch Migration gibt es keine Notlage. Wer das behauptet, verbreitet rechtsextreme Hasslügen. Und damit sind wir genau im Problem. Und wenn man natürlich dann feststellt, dass sogar ein Vertreter einer eigentlich demokratischen Partei im konservativen Spektrum sich nicht um Gesetze schert, oder einige, das war jetzt nicht Herr Dobrindt, aber Teile der Union haben sogar von Scheißgerichten gesprochen, wenn es um Entscheidungen im Kontext der Migration ging, am Anfang des Jahres, als es um diese wirklich sehr fragwürdige Abstimmung im Bundestag gemeinsam mit dem blau-braunen Deutschland-Hassersumpf ging, dann ist das einfach sehr, sehr schwieriges und bedenkliches Verständnis von Rechtsstaat. Also die selbsternannte Law-and-Order-Partei gibt Gerichten einfach einen Laufpass und sagt so, interessiert mich nicht, was ihr sagt, wir machen, was wir wollen, beziehungsweise was sie glauben, was der Stammtisch will. Und das ist nichts anderes als das Ende des Rechtsstaats. Oder zumindest der Anfang vom Ende des Rechtsstaats. Aber wenn wir dann auch noch sehen, was man mit den ganzen Leuten macht, die aus Afghanistan kommen, die in Pakistan festsitzen, denen man Aufnahmezusagen gemacht hat, weil sie zum Teil auch als Ortskräfte für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben und jetzt im afghanischen Taliban-Regime sogar um ihr Leben fürchten müssen. Diese Leute werden einfach nicht mehr aufgenommen. Und auch da stellt man fest, zum Teil eben werden Gerichtsentscheidungen ignoriert und gegebene Zusagen werden nicht eingehalten. Und da muss man sich fragen, was ist denn das für ein Bild? Was sagt das bitte aus? Was ist das für ein Signal an die Gesellschaft, wenn eine demokratische Partei, die sich selbst auch Law and Order gerne so ans Revers heftet, sagt, uns interessieren Gerichtsentscheidungen nicht oder eben auch Scheißgerichte, ne? Also sie finden Gerichte in bestimmten Situationen einfach nur lästig. Und das gehört sich einfach nicht. Das geht überhaupt nicht. Und das ist ein ganz massiver Giftcocktail, der am Ende auch wieder die blau-braune Bagage stärkt. Und das sehen wir ja leider auch an aktuellen Umfragen. Deswegen ist auch Herr Dobrindt für das pinke Einhorn in der Kategorie Gesellschaft nominiert. Und eine letzte Nominierung haben wir noch. Und da ist wieder Friedrich Merz im Spiel. Und der hat ja vor einigen Wochen einen richtigen Bock geschossen. Das berühmte Thema mit dem Stadtbild.
So, und bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal, wir müssen daran etwas ändern.
Ja, und abgesehen davon, dass die Migrationszahlen, die Rückgänge nicht wirklich viel mit der amtierenden Regierung zu tun haben, die gab es auch schon in der Ampelzeit. Und die tun jetzt so, als hätten sie jetzt die große Migrationswende geschaffen. Die haben sie nicht. Das war die Vorgängerregierung. Und außerdem, wenn sie jetzt meinen, damit die rechtsextremen blau-braune Bagage zu befriedigen, die sind damit nicht zu befriedigen. Die wollen ja eben nicht nur ausreisepflichtige MigrantInnen loswerden, die wollen ja auch deutsche StaatsbürgerInnen loswerden, die ihnen nicht passen. Dabei frage ich mich immer, wie werden wir diese ganzen blau-braunen Hetzer los? Weil die sind ja in Deutschland nicht integrierbar, aber vielleicht könnten wir die nach Moskau abschieben. Ich glaube, die mögen die Putin dort sehr gerne. Aber gut, nur am Rande. Was Herr Merz hier so von sich gegeben hat, und ich glaube, das haben alle mitbekommen, ist natürlich fatal. Und ich bin wirklich sehr viel auf deutschen Bahnhöfen, Plätzen, in Städten unterwegs. Ich bin ja sehr intensiver Bahnfahrer, auch aus Überzeugung. Die Deutsche Bahn und mich, uns eint eine Art von Hassliebe. Naja, also ich mag die Deutsche Bahn, sage ich ganz ehrlich. Ich bin gern mit der Bahn unterwegs, trotz der Probleme, die es gibt. Und daher bin ich natürlich mit diesen Stadtbildthemen immer sehr dicht konfrontiert. Auch in problematischen, also vermeintlich problematischen Umfeld wie Dortmund oder Duisburg. Aber man muss ganz klar sagen, ja, es gibt im Stadtbild Probleme. Aber das sind nicht die, die Herr Merz hier meint. Herr Merz hat sich dort ganz klar rassistisch geäußert. Was übrigens nicht heißt automatisch, dass er ein Rassist ist, aber diese Aussage war rassistisch. Und ich habe das ein paar Mal auch gesagt in Diskussionen und da sind einige so abgegangen wie so ein Zäpfchen. Aber wer Herrn Merz da zugestimmt hat, hat ein Problem mit Rassismus. Denn ich bin auch ein Migrationskind. Aber anscheinend habe ich in Anführungsstrichen Glück, dass ich weiß genug bin und nicht als Problem in der Stadt auffalle. Aber in dem Moment, wenn meine Eltern jetzt nicht aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen wären, sondern aus Ghana und ich hätte die gleiche Biografie gehabt, dann wäre ich, laut Aussage von Herrn Merz, ein Problem im Stadtbild. Und ich habe auch eine Aussage von einem syrischen Arzt in Deutschland aufgeschnappt, irgendwann in den letzten Wochen, der gesagt hat, im Krankenhaus mit einem weißen Kittel ist er anerkannt und angesehen. Wenn er in der Freizeit durch die Stadt geht, ist er ein Problem im Stadtbild. Und genau das ist das Problem. Und dann schiebt Herr Merz auch noch die Töchter vor. Und es gab ja einige wirklich sehr gelungene Protestaktionen dazu, auch von vielen Frauen, die gesagt haben, hört auf, jetzt hier uns Frauen da als Strohmann irgendwie davor zu stellen, um diesen Schwachsinn irgendwie zu legitimieren. Diese Aussage von Herrn Merz ist und bleibt eine rassistische Aussage. Und daran ändert sich auch nichts. Er hat später in einer Arena, in einem Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern auf Rückfrage einer Zuschauerin, die darauf angesprochen hat, und sie hat ihn sehr geschickt darauf angesprochen, ich verlinke dieses kleine Kurzvideo natürlich auch nochmal in der Quellenbeschreibung, da hat er sich ein bisschen relativiert und sagt, und fand ich sehr gut, dass er gesagt hat, er hat sich sehr, sehr ungeschickt ausgedrückt. Er wollte was anderes sagen. Das mag sein. Aber er hat das gesagt, was er gesagt hat. Und Herr Merz ist ja nicht doof. Der weiß ja, was er sagt. Zumindest gehe ich davon aus. Und er hat anscheinend ganz klar das diametral Gegensätzliche von dem gesagt, was er anscheinend, so sagt er es, eigentlich sagen wollte. Und damit haben wir ein Problem. Denn mit diesen Vorurteilen, mit diesen rassistischen Narrativen vergiften wir unsere Gesellschaft. Und damit haben natürlich genau diejenigen, die unsere Gesellschaft am meisten zerstören, nämlich die rechtsextremen Hetzer, automatisch Oberwasser, weil die schlachten sowas ja aus. Weil die klatschen natürlich Beifall bei solchen Scheißhausaussagen. Und das ist natürlich am Ende ein brutales Problem. Wir haben natürlich Probleme im Stadtbild. Das heißt zum Beispiel Armut. Warum muss es Menschen geben, und ich sehe das am Bahnhof oft, die dringend darauf angewiesen sind, Pfandflaschen zu suchen. Das ist ja kein angenehmer Job. Das sind ja keine faulen Säcke, diese Menschen. Die kommen sonst nicht über die Runden. Warum gibt es in einem so stinkreichen Land wie Deutschland, in Österreich gilt übrigens das Gleiche, Menschen, die auf der Straße leben müssen und die auf Pfandflaschen angewiesen sind? Das muss uns stören. Aber das hat nichts mit Migration zu tun. Also die Probleme im Stadtbild, die es ohne weiteres gibt. Ja, das können wir gern diskutieren, aber das hat nichts mit Migration zu tun, sondern mit sozialen Problemen, an denen unsere Gesellschaft maßgeblich eine Schuld trägt. Denn wir haben, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Gerechtigkeitsdebatte, eine massive Ungleichverteilung von Vermögen und von Wohlstand in der Gesellschaft. Und das deutsche System ist eines der Systeme weltweit, das diese Ungerechtigkeit noch weiter manifestiert. Und es gibt Menschen, die auf der Straße leben müssen, die Pfandflaschen sammeln und die trotzdem arbeiten gehen. Es gibt diese Fälle. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn man gegen Menschen hetzt, die Bürgergeld beziehen. Denn das sind in den allermeisten Fällen fleißige Menschen oder Menschen, die einfach krank sind oder die Angehörige pflegen, die Kinder erziehen oder zum Teil sind es auch einfach Kinder oder es sind auch Menschen, die Vollzeit arbeiten und aufstocken müssen und zum Teil eben auch zur Tafel gehen müssen. Diese armen Menschen gibt es, obwohl sie fleißig sind. Und gleichzeitig gibt es eben Erben, Frau Ostermann haben wir vorhin genannt, die haben für ihren Wohlstand nie arbeiten müssen. Die sind hineingeboren worden. Und das sind dann genau die Leute, die am Ende auch alles dafür tun, möglichst auch nichts abzugeben von ihrem völlig leistungslos erworbenen Wohlstand. Und das Ganze wird nicht diskutiert. Stattdessen projiziert man eben die sichtbaren Probleme im Stadtbild wieder mal auf das Thema Migration. Und das ist eben der nächste Giftcocktail, der die Gesellschaft zerstört. Also auch hier deswegen für diese Aussage ganz klar wieder mal eine Nominierung für Friedrich Merz. Und auch hier wieder, jede und jeder hätte dieses pinke Einhorn kriegen können und auch die Nominiertenliste, die war ursprünglich auch viel länger. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber auch hier gilt wieder, wie bei den vorherigen Kategorien, es kann nur einen geben und der Gewinner bzw. die Gewinnerin, das ist diese Person hier. Und das pinke Einhorn für die größte Realitätsaversion im Bereich Gesellschaft, die geht an Carsten Linnemann. Und wir haben uns für Carsten Linnemann entschieden, weil er so richtig schön zeigt, wie man die Grundlage für gesellschaftliche Spaltung, Arm gegen Reich, legt und diese dann als Multiplikator wirkt am Ende, um auch rechtsextreme blaubraune Grütze zu verschärfen. Denn natürlich habe ich ja lange überlegt, ob Frau Ostermann vielleicht nicht angebrachter wäre oder auch Herr Merz mit der Stadtbilddebatte, auch Herr Dobrindt mit der entsprechenden exekutiven Ausführung der Migrationsparanoia. Und ich sage ja auch immer wieder, der Rechtsextremismus ist wirklich die größte Gefahr aktuell in unserer Gesellschaft, keine Frage. Trotzdem habe ich mir überlegt, Herr Linnemann, für seine Aussagen in Bezug auf die Ärmsten der Gesellschaft, die sollten das pinke Einhorn kriegen. Denn es gibt hier einen ganz starken Katalysator. Denn wenn Arm und Reich eine immer größere Spreizung erfahren und die Lobby rund um die Union und deren Agenda ist extrem neoliberal geprägt. Ne? Also man muss immer sagen, CDU, CSU sind konservative Parteien. Das heißt nicht, dass sie automatisch neoliberal sind, aber deren Führungspersonal aktuell ist ein Teil des Neoliberalismus und ein Teil dieses jahrzehntelangen Gifts. Frau Ostermann repräsentiert das auch. Und diese spalten die Gesellschaft immer weiter, indem die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und wenn man ständig auf den Armen eindrischt und ihnen suggeriert, dass sie eh alle de facto faul sind oder mehr oder weniger alle und die wirklichen Sozialschmarotzer walten lässt und die Ungerechtigkeit dadurch immer weiter auseinander geht. Und wir haben ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, wie sehr die Vermögenden immer vermögender geworden sind und die mittleren Einkommen und die Gesellschaft im ärmeren Teil immer ärmer geworden ist, dann ist das ein Katalysator und ein Brandbeschleuniger für ein Ungerechtigkeitsgefühl. Und davon profitiert am Ende der rechtsextreme blaubraune Sumpf. Und das, obwohl der blaubraune Sumpf selber auch neoliberal ist, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben. Und deswegen ist dieses eine verdammt große Gefahr, weil sie den Brandbeschleuniger und den Katalysator legt. Wenn die Menschen in der Gesellschaft das Gefühl haben, es geht gerechter zu und auch die Vermögenden tragen ihren Beitrag. Wir reden hier nicht von Enteignung, was ja immer gerne unterstellt wird. Wir reden von einem gerechten Beitrag für das Wohl der Gesellschaft. Dann muss man am Ende auch sagen, dann ist auch die Stimmung eine bessere. Und wenn die Stimmung eine bessere ist und Probleme gelöst werden, dann kann der blaubraune Sumpf irgendwelche Hasslügen verbreiten, so viel er will. Es fällt einfach viel weniger auf fruchtbaren Boden. Aber diese Ungerechtigkeitsthematik ist immer ein Brandbeschleuniger und ein Katalysator für das Erstarken von Extremisten und eben am ehesten von Rechtsextremen. Und das war übrigens auch am Ende der Weimarer Republik der Fall. Und das haben wir immer und immer wieder, auch in den USA haben wir gesehen, dass Menschen einfach weniger hatten. Reiche werden immer reicher, das übrigens auch in der Regierungszeit der Demokraten ein Problem war. Und auch die haben das zu wenig bekämpft. Und paradoxerweise wählen die Leute dann diejenigen, die diesen Brandbeschleuniger noch größer machen und die Reichen noch reicher machen als ohnehin schon. Denn rund um Trump gibt es ja ein Gefolge von Leuten, die immer fetter und immer fetter werden und die Menschen in der Breite der Gesellschaft immer ärmer. Und das war absehbar. Und das Gleiche würde uns auch blühen, wenn Rechtsextreme, sei es in Österreich oder auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern, an die Macht kommen. Dann haben alle viel, viel weniger und die wenigen Superreichen haben mehr. Denn rechtsextreme Parteien sind, bis auf ein paar Ausnahmen, grundsätzlich immer die Parteien der Vermögenden. Und das sieht man übrigens auch an aktuellen Parteienspenden. Es hat gute Gründe, warum eine AfD, auch wenn noch einige Parteispenden durchaus auch umstritten sind und auch noch juristisch untersucht werden, aber die haben deutliche, große Mengen an Parteispenden. Über 5 Millionen im Jahr haben sie bekommen und sind damit eine der Top-Parteien nach der Union, die Parteispenden bekommen von sehr viel vermögenden Leuten. Und das ist nicht ohne Grund so. Denn wäre das die Partei der kleinen Leute, dann würden die Vermögenden für sie nicht spenden. Also hier sehen wir ganz klar, dass Herr Lindemann der Brandbeschleuniger ist und natürlich nicht nur er, er steht hier ein Stück weit auch als Stellvertreter für eben genau diesen zerstörerischen und zersetzenden Prozess in unserer Gesellschaft, der eben Arm und Reich auseinander dividiert, aber am Ende eben auch den rechtsextremen blau-braunen Sumpf stärker macht, der am Ende unsere Demokratie zerstört. Und das war sie, die letzte Kategorie des Pinken Einhorn 2025, gerade noch rechtzeitig im alten Jahr an diesem heutigen Silvestertag. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Jahresanfang, ein gutes neues Jahr 2026. Ich würde gerne optimistischer in die Zukunft schauen, mal schauen, was das neue Jahr so bringt. Wir bleiben dran, wir lassen uns hier nicht kleinkriegen, wir werden weiterhin hier die Themen beackern, die uns wichtig sind, die wichtig sind für uns alle auch, damit wir den Faktenraum wieder mehr zurückholen. Wir sind ein kleiner Kanal, wir haben hier nur einen kleinen Impact, aber besser als gar nichts. Und ich danke euch insbesondere auch in diesem Jahr für die Interaktion und für die vielen Leute, die uns bei dieser Arbeit unterstützen. Und diese Unterstützung eben wirklich in verbaler Natur, die mit kommentieren, die es verbreiten. Ganz, ganz großer Dank. Das Ganze wäre ohne eure Unterstützung nicht möglich. Und vielleicht nochmal auch Danke an die, die gesagt haben, wie können wir euch finanziell unterstützen. Ich habe das immer sehr dankend abgelehnt. Bitte an uns keine finanziellen Unterstützung. Spendet lieber an eine wirklich gute NGO wie Lobby Control, wie die Deutsche Umwelthilfe oder Compact oder Amadeo Antonio Stiftung oder viele, viele andere. Es gibt wirklich eine ganze Menge tolle zivilgesellschaftliche Gruppierungen, die brauchen gerade wirklich jeden Cent. Sie werden ganz, ganz stark nicht nur von Rechtsextremen, auch aus konservativen und neoliberalen Kreisen angegriffen. Und das sind dagegen wirklich genau die Leute, die wir brauchen, damit unsere Gesellschaft, unsere Demokratie nicht zerstört wird. Und die sind gerade stark unter Beschuss. Also bevor ihr uns finanziell unterstützen wollt, unterstützt bitte diese wirklich guten demokratieaffinen und gesellschaftsförderlichen NGOs, die wirklich einen super Job machen. In dem Sinne euch alles Gute für das kommende Jahr und bis zur nächsten Ausgabe dann im Januar. In einigen Tagen geht's dann weiter und mal schauen, welcher Wahnsinn uns dann im nächsten Jahr so erwartet.